Ich habe heute Morgen einen Bibeltext aus dem Neuen Testament, 1. Johannes 1, Vers 1 bis 4, Seite 373 im Neuen Testament in unserer Lutherbibel. Ich habe es überschrieben mit unfassbar reiches Leben in Jesus. Wir haben einen Text, der mit einer Beschreibung von Jesus beginnt. Gut, wenn man das im Kopf hat, wenn man jetzt diese Verse hört. Das da von Anfang war, Jesus. Das wir gehört haben, das wir gesehen haben mit unseren Augen, das wir beschaut haben und unsere Hände betastet haben. Thomas, der Ungläubige, der Jesus betastet hat an den Wunden. Vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und zeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, welches war bei dem Vater und ist uns erschienen. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, auf dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habet. Und unsere Gemeinschaft sei mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesu Christo. Und solches schreiben wir euch, auf dass eure Freude völlig sei. Wir haben heute die vier Einleitungsverse des ersten Johannesbriefes gelesen. Verfasser dieses Briefes war Johannes. Nach Matthäus 4,21 war Johannes einer der beiden Söhne des Zebedäus, den Jesus zusammen mit seinem Bruder Jakobus als Jünger berufen hat. Johannes war beruflich ein einfacher Fischer, ein Handwerker. Er war gewohnt, mit seiner Hände Arbeit Geld zu verdienen. Johannes, der Fischer, hat das Johannesevangelium, drei Johannesbriefe und die Offenbarung geschrieben, getrieben vom Heiligen Geist. Fünfmal schreibt die Bibel, dass Johannes der Jünger war, den Jesus besonders lieb hatte. Also Johannes war einer der engsten Vertrauten von Jesus. Über 3 Jahre lang war er immer in seiner Nähe. Nachdem Jesus nach Johannes 19 gekreuzigt und begraben war, haben wieder Johannes mit Petrus und Maria Magdalena als Erste das leere Grab gesehen. Sie hatten noch nicht den Auferstandenen gesehen, aber das leere Grab. Unmittelbar danach war Johannes mit dabei, als Jesus seinen Jüngern in Johannes 20, 19 als der auferstandene Herr leibhaftig erschienen ist. Nach Lukas 24, 40 und 42 konnten Jesu Jünger sich von seiner leibhaftigen, auferstandenen Existenz überzeugen, weil sie seine Wunden von der Kreuzigung an Händen und Füßen gesehen hatten. Auch hat Jesus vor ihren Augen Fisch und Honig gegessen, um klarzumachen, dass er nicht nur ein Geist war. Johannes war einer der ersten verlässlichen Augenzeugen der leibhaftigen Auferstehung Jesu Christi. Was das damals für Johannes bedeutet hat, können wir heute wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig nachvollziehen. Johannes wusste, Jesus war Gott selber, der für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist. Und er schreibt im Johannesevangelium, Johannes 1,1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das Wort steht hier für Jesus, der Gott selber war. Und ein paar Verse später in Johannes 1,14 schreibt Johannes, und das Wort ward Fleisch, Also Jesus wurde Fleisch und wohnete unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Johannes hat die Herrlichkeit Jesu, seine Vollmacht, seine Ausstrahlung, seine unfassbare Liebe zu verlorenen Menschen selber erlebt und gesehen. Sicher hat Johannes nie vergessen, wie Jesus zu Martha, der Schwester des Lazarus, den Jesus von den Toten auferweckt hat, Folgendes gesagt hat in Johannes 11, Vers 25. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubet, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Die Auferstehung Jesu von den Toten ist das größte Symbol der Hoffnung für uns Menschen, die alle sterben müssen. Weil Jesus auferstanden ist, deshalb werden wir mit ihm auferstehen und leben in Ewigkeit. Wer Jesus um Vergebung seiner Schuld und Sünde gebeten hat und Jesus im Glauben als Herrn und Heiland angenommen hat, der wird auferstehen und leben in Ewigkeit. Auferstehung vom Tod und ewiges Leben gibt es nur bei Jesus und sonst nirgends. Wir leben mit Jesus in Ewigkeit, weil Jesus auferstanden ist und lebt. Unser irdisches, vergängliches, kleinkariertes Leben ist niemals hoffnungslos. Denn wir wissen, wo wir hingehen. Wir wissen, wo unsere Heimat ist. Philipper 3, 20 bis 21. Unser Wandel oder unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Dort sind wir zu Hause. Von dannen wir auch warten des Heilandes Jesu Christi, des Herrn. Wir warten auf ihn, der unseren nichtigen Leib, unseren vergänglichen Leib verklären, verherrlichen wird, dass er ähnlich werde seinem verklärten, verherrlichten Leibe nach der Wirkung, damit er kann auch alle Dinge ihm untertänig machen. Unser irdisches Leben mündet für jeden, der Vergebung und Jesus hat, direkt in der himmlischen Herrlichkeit. Viele Augenzeugen, inklusive Johannes, haben irrtumslos bezeugt, dass Jesus Kraft hat, Tote aufzuerwecken und dass Jesus leibhaftig vom Tod auferstanden ist. Jesus hat Auferstehungskraft. Er sagt ein Wort und dann entsteht neues Leben. Er ist der allmächtige Gott. Bitte erzähle mir nicht, dass das nicht möglich ist, weil du Gottes Größe und Vollmacht mit deinem begrenzten Verstand nicht erfassen kannst. Als der auferstandene Jesus seinen Jüngern begegnet, lesen wir, wie Jesus seine Auferstehung und seinen Tod seinen Jüngern erklärt hat. Das hatte Johannes noch im Ohr, als er diese ersten Verse des Johannesbriefes geschrieben hat. Lukas 24, 45 bis 48. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstunden. Es war unmittelbar nach seiner Auferstehung. Und sprach zu ihnen: Also ist geschrieben, und also musste Christus leiden und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Uns predigen lassen in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern und anheben zu Jerusalem oder anfangen in Jerusalem. Ihr aber seid des alles Zeugen. Denn unser größtes Problem ist unsere Schuld und Sünde, auch wenn das die meisten Menschen nicht wahrhaben wollen. Und wir werden alle einmal sterben, und dann müssen wir unser Leben vor Gott verantworten. Ohne Vergebung Jesu geht das nicht. Ohne die Vergebung Jesu kommen alle Menschen in die ewige Verdammnis der Hölle. Wir alle sind völlig kaputt von der Sünde. Und deshalb ohne Jesus verloren, ewig verloren. Kein Mensch kann seine Sünde ohne Jesus wieder gut machen. Deshalb wollte Jesus von seinen Jüngern, dass, wie es hier stand, Buße und Vergebung der Sünden in seinem Namen gepredigt wird. Erlösung von unseren Sünden haben wir nur durch das teure Blut Jesu, das sich mit keinem Silber oder Gold dieser Welt bezahlen lässt. Aber diese Erlösung und Vergebung seiner Schuld und Sünde bekommt nur der, der Buße tut, Jesus um Vergebung seiner Schuld bittet. So hat es Jesus in Lukas 24 und an vielen anderen Stellen in der Bibel beschrieben. Jeder, der zur Buße und Bekehrung bereit ist, der erlebt einen unfassbar großen Reichtum durch die erlebte Vergebung und durch den Geist Gottes, der in jedem Gläubigen wohnt. Deshalb redet Johannes so begeistert von seinem Leben, von seiner Beziehung zu Jesus. Deshalb sagt Jesus in unserem Predigttext, mein erster Punkt, wir haben in Jesus das Leben gefunden. Johannes 1,1, das da von Anfang war, dass wir gehört haben, dass wir gesehen haben mit unseren Augen, dass wir beschaut haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Johannes sagt, dass da von Anfang war. Damit ist Jesus gemeint. Er ist der Ursprung, der Anfang allen Lebens. Jesus war nach Johannes 17, 24 schon da, ehe die Welt gegründet ward. Am Anfang war das Wort. Das ist Jesus selber. Jesus ist Gott selber. Er ist kein Geschöpf Gottes. Jesus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. So steht es in 1. Johannes 5,20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes kommen ist und hat uns einen Sinn gegeben, dass wir erkennen den Wahrhaftigen und sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesu Christo. Und jetzt kommt es, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Am Anfang, schon lange bevor diese Welt geschaffen wurde, war Jesus der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und Jesus regiert, sagt die Bibel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Jesus, der allmächtige Gott, kam auf diese Erde, Kolosser 1,15, welcher ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor allen Kreaturen, also vor jeder Schöpfung. Jesus, der allmächtige Gott, wurde Mensch. Und damit wurde Gott für uns in Jesus hörbar, sichtbar, greifbar, erfahrbar, so wie es hier steht in unserem Predigttext. 1. Johannes 1,1, dass wir gehört haben, dass wir gesehen haben mit unseren Augen, dass wir beschaut haben und unsere Hände betastet haben. Johannes und die Jünger haben Jesus leibhaftig erlebt, mit den Ohren gehört, mit den Augen gesehen, mit den Händen betastet, seine Wunden. Achten wir auf die Steigerung. Hören, sehen bis zum Betasten. Johannes bestätigt die Fleischwerdung Jesu, die Auferstehung Jesu. Jesus wurde durch die Menschwerdung eine historische, göttliche, sichtbare Realität. Die Existenz Jesu ist keine wilde Spekulation irgendwelcher Philosophen oder Theologen. Die Existenz Jesu beruht auf absolut zuverlässigen Augenzeugen, die ihn gehört, gesehen und betastet haben. Jesus war nicht nur ein schöner Traum, Jesus war eine bewiesene göttliche Tatsache, die von den Jüngern sorgfältig beobachtet und genau aufgezeichnet, aufgeschrieben wurde. Und dann steht am Ende von 1. Johannes 1,1 die Worte vom Wort des Lebens. Denn Jesus brachte die Botschaft vom Wort des Lebens. Alle Menschen brauchen dieses Wort des Lebens, denn alle Menschen sind auf der Suche nach wirklichem Leben. Nach erfülltem Leben suchen wir, nach sinnvollem Leben, nach zufriedenem Leben, nach befriedigtem Leben, nach reichem, erfolgreichem, machtvollen, langem Leben. Aber kein Mensch findet auf dieser Welt ohne Jesus das Leben, wonach er sucht. Das klingt für die Ungläubigen, die Jesus ablehnen, arrogant und überheblich. Aber ich kann es nur wiederholen. Kein Mensch findet auf dieser Welt ohne Jesus das Leben, das ihn glücklich macht, das ihn befriedigt. Schau dir die Menschen an. Davon sind wir zu 100% überzeugt. Denn der Geist dieser Welt, der uns ohne Jesus führt und leitet, ist der Geist Satans. Der Geist, der diese Welt bestimmt, ist das Produkt einer gottlosen, vom Satan verführten Menschheit, die sich selber zerstört. Deshalb sagt Johannes in 1. Johannes 2, 15 bis 16, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, so jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters, denn alles, was in der Welt ist, also alles, was in der Welt ist, nämlich des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Die Bibel sagt hier, alles, was in der Welt ist, ist nicht von Gott, dem Vater, sondern vom Gott dieser Welt, und das ist der Satan. Und die drei Merkmale dessen, was in der Welt ist, fasst alles, was dir diese Welt bietet, wunderbar zusammen. Fleischeslust, Augenlust und hoffärtiges Leben. Das sind die drei zentralen Versuchungen unseres Lebens. Das ist die Wurzel der Sünde, der Ursprung des Bösen, mit dem der Satan in unserer Welt arbeitet. Er arbeitet mit Fleischeslust. Das ist jede Art von körperlichem Genuss, der uns wichtiger als Gott ist. Oder Augenlust. Das ist die äußere Schönheit und Herrlichkeit, das wir mit unseren Augen wahrnehmen, vor die wir bewundert und bestaunt werden wollen. Und hoffärtiges Leben, das passiert, wenn du groß herauskommst, im Mittelpunkt stehst, weil du so klug, so großartig, so reich und so begabt bist. Jeder von uns kennt diese drei Versuchungen aus seinem eigenen Leben, mit denen der Satan, der Gott dieser Welt, in unserem Leben arbeitet und uns von Gott wegbringen will. Deshalb warnt uns Johannes in 1. Johannes 2, 15, indem er sagt, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Eine sehr wichtige Aufforderung für uns Christen, die wir uns tief einprägen sollten, um nicht verführt zu werden und unser Leben für falsche Dinge zu verschwenden. Denn das, was Johannes dann sagt, ist unendlich traurig und tragisch für alle Menschen, die ohne Jesus glücklich werden wollen. 1. Johannes 2, 17, und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Das ist furchtbar. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Die Welt vergeht mit allem, was sie dir anbietet. Alles, was der Satan, der Gott dieser Welt dir gibt, an Fleischeslust, Augenlust und hoffärtigem Leben, wird vergehen. Du kannst keinen körperlichen Genuss, keine äußere Schönheit und Herrlichkeit, keine Errungenschaft, keinen Besitz, keine Berühmtheit, keine Anerkennung dieser Welt konservieren und mitnehmen. Wenn du stirbst, vergeht alles. Dann ist auf einmal alles vollkommen wertlos. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Deshalb sind so viele alte Leute verbittert, unzufrieden. Wer nur für diese vergängliche Welt lebt und nicht weiß, dass er mit Jesus auferstehen und ewig leben wird, der ist der ärmste Mensch, den es auf diesem Planeten gibt. Weil Jesus, der allmächtige Gott, wusste, dass wir ohne ihn das wirkliche Leben niemals finden werden. Deshalb brachte Jesus mit seinem Kommen und seiner Vergebung und seiner Auferstehung die beste Botschaft, die es auf dieser Welt gibt. Jesus brachte die Botschaft, wie es hier steht, vom Wort des Lebens. Er brachte die Botschaft vom ewigen Leben. Er brachte die Botschaft von der Vergebung, die jeder bekommt, der Buße tut und Jesus annimmt. David, der nach Mord und Ehebruch völlig von seiner Sünde zerstört war, kam mit dem ganzen Müll seines Lebens zu Gott, um Buße zu tun und um Vergebung zu bitten. Und dann erlebt David die unglaubliche Freude der Vergebung und des neuen Anfangs, die wir nur bei Jesus finden und sonst nirgends. Was kein Psychologe und kein Psychotherapeut machen kann, das schafft Jesus in einem Augenblick, wenn er die Ketten der Sünde bricht und dir die befreiende Kraft der Vergebung schenkt. Deshalb sagt David im Psalm 32, ich habe kürzlich darüber gepredigt, Vers 1 bis 2, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Missetat nicht zurechnet, in des Geist kein Falsch ist. Wohl dem, dem kann man gratulieren, der hat das Große losgezogen, der hat den größten Sieg errungen, der Vergebung hat. Wie herrlich, wie befreiend, wie wunderbar ist es, wenn dir alle Übertretungen und Sünden vergeben sind. Nur bei dem Herrn Jesus wird Missetat für immer vergeben und alle Falschheit hängt für immer am Kreuz Jesu. Das findest du sonst nirgends. Kein anderer Gott, keine andere Religion kennt das Geschenk der Vergebung. Kein Moslem, kein Hindu, kein Buddhist kann von den Belastungen seiner Sünde frei werden. Nur Jesus befreit für alle Ewigkeit von allem, was die Sünde bei uns zerstört und angerichtet hat. Nur Jesus ist in der Lage, den Giftmittel unserer Sünde zu entsorgen. Nur Jesus befreit von Hass, Zorn, Zank, von Neid, von Stolz, von Hochmut, von bösen Gedanken, von allem, was die Sünde bei uns zerstört hat. Jesus hat, wie er sagt hier, das Wort des Lebens. Jesus hat Worte ewigen Lebens. Nur Jesus schenkt Vergebung und ewiges Leben, wenn wir Buße tun und Jesus als Herrn und Heiland annehmen. Als Jesus wegen seiner harten Botschaft von vielen Jüngern verlassen wurde, spricht er seinen Jünger an, er sagt zu ihnen, Johannes 6, Vers 67 bis 69, da sprach Jesus zu den Zwölfen, also seinen Jüngern, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihnen Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus braucht keinen von uns. Keiner bildet sich ein, dass Jesus uns braucht, um sein Reich zu bauen. Wer meint, dass ohne ihn Gemeinde Jesu untergeht, sollte sich ganz schnell aus dem Staub machen. Denn Stolz und Hochmut ist Gott ein Gräuel, das er hasst und bekämpft. Jesus hat seinen Jüngern angeboten, auch zu gehen. Er sagt, wollt ihr auch gehen, wie die anderen gegangen sind? Und Petrus sagt zu Jesus, du hast Worte des ewigen Lebens. Deshalb sind wir da. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Nur Jesus hat Worte, die zum ewigen Leben führen. Wenn wir sie annehmen, seine Vergebung, ihn zum Herrn und Heiland unseres Lebens machen. Und dann bestätigt Johannes in 1. Johannes 1, 2 noch einmal, wie felsenfest und ohne Zweifel die Botschaft und die Realität Jesu ist, die er und die Jünger erlebt haben. Er sagt in 1. Johannes 1, 2, und das Leben ist erschienen, Jesus, und wir haben gesehen und zeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, welches war bei dem Vater und ist uns erschienen. Dieser Vers beschreibt Jesus. Jesus ist sichtbar auf dieser Erde erschienen. Johannes und seine Jünger haben Jesus gesehen, sind Augenzeugen seiner Existenz. Und weil Jesus auferstanden ist, deshalb bekommen wir in Jesus das Leben, das ewig ist. Und Jesus war bei Gott, dem Vater, und ist uns erschienen. Zwischen Gott und Jesus ist kein Unterschied. Deshalb sagt Jesus in Johannes 10, 30, ich und der Vater sind eins. So viele Menschen haben nicht verstanden, dass Jesus das Leben ist, das erschienen ist, das ewig ist, das wir unbedingt brauchen, um wirkliches Leben zu haben. Ein Leben ohne Jesus ist kein Leben. Es hat keine Vergebung. Es leidet unter der eigenen Schuld und Sünde. Ein Leben ohne Jesus ist ein Leben, das keinen Sinn, kein Ziel, keine Erfüllung auf dieser Welt findet. Deshalb ist jeder Mensch sehr zu bedauern, der Jesus nicht findet, der zu stolz ist, um Buße zu tun und Jesus anzunehmen. Und dann mein zweiter Punkt. Ich habe diesmal nur zwei Punkte mit Jesus erleben. Wir engste Gemeinschaft und völlige Freude. Mit Jesus zu leben hat nichts mit frommer Anstrengung und arroganter Besserwisserei zu tun. Was es heißt, mit Jesus zu leben, kann ein Mensch, der Jesus nicht kennt, überhaupt nicht beurteilen. Es tut mir wirklich leid, aber jeder Mensch, der ohne Jesus lebt, er ist in einem tragischen, sehr bedauernswerten Zustand. Wer ohne Jesus und ohne seine Vergebung und Liebe leben muss, der wird mit seiner eigenen Gerechtigkeit vor Gott nicht bestehen. Der wird im Gericht Gottes in einem Augenblick verurteilt werden. Ohne Vergebung kommst du in die Hölle und in die ewige Verdammnis. Ich hoffe, dass jeder, der ohne Jesus lebt und diese Botschaft hört, das verstanden hat. Was Jesus in den letzten zwei Versen unseres Predigttextes beschreibt, gilt nur für die Menschen, die Jesus im Glauben angenommen haben. Johannes schreibt seinen Brief an die gläubigen Jesus-Nachfolger und er sagt in 1. Johannes 1,3, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, auf dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habet und unsere Gemeinschaft sei mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesu Christo. Das Wort des Lebens, das Jesus in unser Leben hineinspricht, soll aus uns neue Menschen machen. Dabei konzentriert sich Johannes auf eine Sache, die ihm sehr zentral und sehr wichtig erscheint. Er sagt hier, es geht um die Gemeinschaft untereinander. Es geht um die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Grundlage für diese Gemeinschaft ist der Geist Gottes, der in allen Gläubigen wohnt, die sich zu Jesus bekehrt haben. Wir lesen davon in Epheser 1, 13 bis 14, durch welchen ihr auch, da ihr glaubetet, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also jeder ist durch den Glauben versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welcher ist das Pfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zu Lob seiner Herrlichkeit. Das heißt, jeder, der an Jesus glaubt, hat den Heiligen Geist. Und wer dem Geist Gottes Raum gibt, weil er Jesus nachfolgt, der erlebt echte, tiefe Gemeinschaft, wie sie nur der Geist Gottes schenken und wirken kann. Und Paulus sagt in Epheser 4, 1 bis 3, so ermahne nun euch, ich Gefangener in dem Herrn, dass ihr wandelt, wie sich's gebührt eurer Berufung, darin ihr berufen seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld und vertraget einer den anderen in der Liebe und seid fleißig zu halten, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Wir sind aufgefordert, fleißig zu halten, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Wer in enger Gemeinschaft mit Jesus lebt, der ist von Demut, von Sanftmut, Geduld und Liebe zueinander bestimmt. Dabei entsteht gewirkt vom Geist Gottes eine Einheit, die sie in keiner anderen Gruppe und keinem anderen Kreis erleben können. Die durch den Geist Gottes gewirkte Einheit im Geist durch das Band des Friedens ist ein unglaublicher Segen für jeden, der das erleben kann. Wir wissen, Einheit und tiefe Liebe zueinander sind die Erkennungsmerkmale der Gemeinde Jesu. Aber das geht nur, wenn Jesus das Sagen hat, wenn einer den anderen höher achtet als sich selbst. Wichtig scheint mir noch an dieser Stelle, was Johannes in Vers 3 gesagt hat. Er sagt, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, auf dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habet und unsere Gemeinschaft sei mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesu Christi. Also die Gemeinschaft untereinander und die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn Jesus Christus gehören eng zusammen. Wer keine Gemeinschaft mit anderen haben will, der hat automatisch eine gestörte Gemeinschaft mit Gott und Jesus. Denn Jesus will, dass wir enge Gemeinschaft haben, dass wir einander von Herzen lieb haben. 1. Petrus 4,8 steht, so seid nun mäßig und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine brünstige, eine innige Liebe, denn die Liebe decket auch der Sündenmenge. Jesus will in seiner Gemeinde eine innige Liebe unter Geschwistern. Eine Liebe, die sich der eigenen Schuld bewusst ist und eine Liebe, die deshalb die Sünde des anderen zudeckt und der Gnade Gottes anbefiehlt. Und dann schließt Johannes unseren Abschnitt ab mit dem Satz, 1. Johannes 1,4. Und solche schreiben wir euch, auf dass eure Freude völlig sei. Dort, wo echte Gemeinschaft mit Jesus und den Gläubigen ist, dort kehrt große Freude ein. Johannes redet von völliger Freude. Was wir in enger Gemeinschaft mit Jesus finden, ist völlige, vollkommene Freude. Das gibt es nirgendwo anders auf dieser Welt. Wer zu Jesus gehört, der kennt diese Freude in Jesus. Aber wir wissen, der Satan kennt diese Freude auch. Deshalb tut der Satan alles, um Gemeinschaft zu zerstören. Deshalb achte in Demut einer den anderen höher als sich selbst. Wir alle sind Sünder, gerettet durch die Gnade. Wir alle sind unfassbar reich, weil Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Wir alle haben in Jesus das Leben, das sich lohnt und das in Ewigkeit fortbesteht. Deshalb suchen wir täglich die Gemeinschaft mit unserem Jesus, mit unserem Heiland im Bibellesen und Gebet. Und wir verlassen die Versammlungen nicht, damit wir uns sehen, uns ermutigen und lieben können. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine brünstige, eine innige Liebe, denn die Liebe decket auch der Sündenmenge. Und vergiss nie, die Welt kann dir nie das geben, was dich reich und fröhlich macht, was dich zufrieden macht. Nur in Jesus haben wir das Leben. Nur in Jesus haben wir echte Gemeinschaft, eine Freude, die völlig sei. Deshalb Nehemia 8, Vers 10, bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke, ist eure Stärke. In Jesu Namen, Amen. Lasst uns noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Vergebung, für deine Auferstehung, für das ewige Leben, das wir haben, für die Vergebung, aus der wir leben, für deinen Geist, Herr, der in uns wohnt. Gib, dass wir uns nicht so wichtig nehmen und dir nachfolgen und als deine Kinder in dieser Welt unterwegs sind. So segne noch diesen Tag und die Woche, die vor uns liegt. In Jesu Namen. Amen.